Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Putins Krieg gegen die Ukraine basiert nicht nur auf regulären Streitkräften, sondern auch auf Söldnerheeren wie der Gruppe Wagner. Ein bisschen wie bei Frankenstein, wo sich das Monster gegen seinen Schöpfer wendet, konnten wir am vergangenen Wochenende nun einen Putschversuch erleben, der ebenso schnell endete, wie er begann. Über den Aufstand und seine Folgen sprechen wir heute mit dem Politikwissenschaftler Professor Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. Guten Tag, Herr Professor.
Schönen guten Tag, Herr Hauptmann Lemke.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Am Samstag, als die Eilmeldungen einprasselten auf mein Handy, konnte ich kaum glauben, was da passiert. Wie ging es Ihnen?
Es war ein wilder Ritt. Ich war Freitagabend mit Freunden essen, die aber alle aus dem sicherheitspolitischen Bereich kommen. Und wir sprachen über die Gruppe Wagner und dann guckte ich auf mein Handy, ich glaube so gegen 9 oder 8:45, und da tauchte die erste Nachricht auf, dass die Gruppe Wagner sich in Rostow am Don sozusagen militärisch bewegt. Und das zeigte ich dann einem Kollegen, der daraufhin einen Kontakt nach Russland irgendwie aufmachte mit einer Kollegin, die bestätigte, dass auch in Russland diese Information rumläuft. Und ab da war der Abend dann eigentlich beendet. Also wir haben uns nicht mehr miteinander unterhalten, sondern hangen alle am Handy rum und haben die neuesten Entwicklungen verfolgt.
Bevor wir über den Putsch, den Marsch auf Moskau, wie es dann später wurde, genauer sprechen, gehen wir mal einen Schritt zurück. Viele unserer Zuschauenden wissen vielleicht nicht so genau, was die Gruppe Wagner ausmacht. Die Söldnergruppe Wagner und ihr Chef Prigozhin. Was ist die Vorgeschichte?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass Prigozhin ein ehemaliger Leibwächter und dann Caterer von Wladimir Putin ist. Und er hat dann eine private Militärfirma gegründet. Das heißt also Soldaten angestellt, ehemalige Soldaten, meistens aus den Spezialkräften der russischen Armee. Und damit das, was sie als Söldnerheer bezeichnen, sozusagen angesammelt. Jetzt ist die Gruppe Wagner aber ein bisschen komplizierter als eine normale private Militärfirma, wie wir sie in der internationalen Politik ganz oft haben und kennen, weil sie eigentlich dem russischen Militärgeheimdienst untersteht. Also sie ist irgendwie privat, aber dann doch halbstaatlich. Und sie wird oder wurde von der Russischen Föderation gerne im Ausland eingesetzt, hauptsächlich in Afrika, damit die russischen Streitkräfte dort nicht offiziell erscheinen mussten, aber russische Interessen dann doch durch diese private Militärfirma vertreten werden.
Sie haben gesagt, in Afrika ist die Gruppe Wagner in Erscheinung getreten, aber in den letzten Monaten wurde sie auch immer präsenter im Krieg gegen die Ukraine, oder?
Ja, sie ist vor allen Dingen im Kampf um Bachmut eingesetzt worden. Und sie hat den Hauptteil sozusagen dieser 10 Monate langen Schlacht um Bachmut getragen.
Prigozhin, also der Chef der Wagner-Gruppe, war immer treu und hat sehr eine Loyalität gegenüber Putin bekundigt. Aber mit der Militärführung war er ja nicht so zufrieden, insbesondere mit dem Verteidigungsminister Shoigu. Wie kam das zustande, dass da dieser Bruch zwischen der Gruppe Wagner und dem Verteidigungsministerium entstand?
Also ich glaube, das hatte mehrere Etappen. Zunächst einmal war Prigozhin mit anderen einer der schärfsten Kritiker der Art und Weise, taktisch operativ, wie Shoigu und Gerasimov, der Generalstabschef, diesen Krieg in der Ukraine geführt haben. Dann wurde Wagner immer stärker involviert in diesen Krieg und dann fingen die Verteilungskämpfe an. Also Prigozhin letzten Endes wirft dem Verteidigungsminister vor, dass er Wagner-Truppen nicht mit genügend Munition zum Beispiel beliefert hat, im Vergleich zu den regulären russischen Streitkräften. Und da entstand dann dieser Konflikt um die Frage sozusagen, wer ist hier der wichtigere Akteur? Die Gruppe Wagner in Bachmut oder die regulären russischen Streitkräfte? Die nächste Stufe der Eskalation war dann ein Dekret, das Wladimir Putin unterzeichnet hat, das aber aus dem Verteidigungsministerium gekommen ist, dass bis zum 1.7. alle privaten Militärfirmen bzw. deren Angehörige, also diejenigen, die dort drin arbeiten, dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt werden. Dazu muss man wissen, laut russischer Verfassung sind eigentlich private Militärfirmen verboten. Es gibt sie dennoch. Also es gibt die Gruppe Wagner, Gazprom hat eine, mehrere Oligarchen haben eine eigene sozusagen Armee. Laut Verfassung sind die aber alle verboten, aber aus diesem Konflikt Gruppe Wagner, Verteidigungsministerium, resultierte dieses Dekret, dass alle privaten Militärfirmen ab dem 1.7. sich dem Verteidigungsministerium unterstellen müssen. Und Prigozhin hat sehr klar gemacht, dass das nicht passieren wird mit der Gruppe Wagner.
Die Ereignisse vom Wochenende überholten sich ja beinahe stündlich. Könnten Sie einmal kurz nachzeichnen, was beginnend am Freitag passiert ist?
Also ab Freitag gibt es ein Video von Prigozhin, in dem er alle offiziellen Gründe, die die Russische Föderation für ihren Einmarsch in die Ukraine, für ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang ins Feld geführt hat, ganz einfach negiert und als Lüge darstellt. Dann haben wir Freitagnacht die Information, dass sich Einheiten der Gruppe Wagner auf das militärische Hauptquartier der Streitkräfte des südlichen Militärbezirks im Rostov an Don zubewegen. Dann haben wir auch noch die Einnahme des Oblast Woronesch. Und das alles passiert ohne Widerstand. Also die Wagner-Truppen gehen vor, sie treffen auf keinen Widerstand und sie nehmen sozusagen das Hauptquartier ein und diesen zweiten Oblast. Am Samstagmorgen dann meldet sich Putin, nachdem er 12 Stunden lang mehr oder weniger sich gar nicht geäußert hat, was heißt mehr oder weniger, er hat sich überhaupt nicht geäußert, meldet sich Putin in einer Rede, wendet sich an das russische Volk und stellt diese Einnahme oder die Aktionen der Gruppe Wagner als eine massive Bedrohung der nationalen Sicherheit der Russischen Föderation dar. Er vergleicht es mit einer Situation von 1917. Er fordert die russischen Streitkräfte dazu auf, nicht überzulaufen, und er beschwört die nationale Einheit in der Abwendung dieser Gefahr. Und gleichzeitig kündigt er drastische Strafen für diejenigen, die an dieser Meuterei teilgenommen haben, an. Dann bewegt sich Prigozhin mit einer Kolonne, geschätzungsweise 400 gepanzerte Fahrzeuge, auf Moskau zu und nähert sich Moskau gerüchteweise bis auf 200 Kilometer an. Es gibt den Versuch von Teilen der russischen Luftwaffe, diesen Vormarsch zu stoppen. Der scheitert jedoch. Also es werden, glaube ich, 7 Helikopter abgeschossen, ein Flugzeug abgeschossen. Insgesamt 13 Piloten verlieren ihr Leben bei dem Versuch, diesen Vormarsch zu stoppen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Versuch seitens der regulären russischen Streitkräfte, diesen Vormarsch auf Moskau zu stoppen. 200 Kilometer kurz vor Moskau stoppt dieser Vormarsch und es wird eine Vereinbarung verkündet zwischen Putin und Prigozhin, die angeblich Lukaschenko vermittelt haben soll. Und damit ist diese Meuterei zunächst einmal beendet.
Das war jetzt skizziert grob, was passiert ist. Aber das ist ja für alle, genau wie mich eingeschlossen, alles wirkte ja alles ganz schön verrückt, salopp gesagt. Was denken Sie denn, könnte das Kalkül gewesen sein, als dieser Marsch auf Moskau begonnen wurde?
Also ich rede ja von einer Meuterei und ich rede ja nicht sozusagen von einem Putsch. Weil ein Putsch eigentlich klassischerweise hätte nach Moskau gehen müssen, hätte dort die zentralen Institutionen des Staates besetzen müssen, um dann letzten Endes Putin von der Macht zu entfernen. Was wir sehen, ist ja, dass der erste Vorstoß dem Hauptquartier im südlichen Militärbezirk galt. Das deutet darauf hin, dass es um diesen Hauptkonflikt ging, nämlich Prigozhin gegen die militärische Führung der russischen Armee und die politische Führung des Verteidigungsministeriums, nämlich um Shoigu und Gerasimov. Besetzt man dieses Hauptquartier, hat man das Hauptquartier in der Hand, das die Operationen in der Ukraine kontrolliert. Man ist in dem Oblast, in dem die Versorgung stattfindet, der russischen Streitkräfte, die im Donbass operieren. Also man kann hier sozusagen militärisch gesehen die russischen Truppen von der Versorgung abschneiden. Das ist natürlich ein irrsinniges Druckpotenzial, das man hat, um die Forderung Prigozhins, nämlich dass Shoigu und Gerasimov eigentlich entlassen werden müssen, um denen mehr Nachdruck zu verleihen. Also glaube ich, dass der Hauptpunkt, das Hauptziel war es, Shoigu und Gerasimov zu entfernen zu lassen. Nachdem aber Putin in seiner Rede am Samstagmorgen sich eindeutig gegen Prigozhin und die Gruppe Wagner gewendet hat, hat Prigozhin versucht, mit dem Marsch auf Moskau, wenn man das mal so nennen darf, den Druck auf Putin zu erhöhen. Und ich glaube, er hat diesen Marsch dann letzten Endes gestoppt, weil seine Erwartung, dass sich immer mehr Teile des russischen Sicherheitsapparates, der russischen Streitkräfte, sich ihm anschließen werden, als Illusion erwiesen haben. Und damit stand er dann sozusagen mit 400 gepanzerten Fahrzeugen kurz vor dieser Riesenstadt Moskau. Und jeder, der Moskau kennt, weiß, 400 gepanzerte Fahrzeuge sind jetzt nicht so besonders viel, um in dieser Hauptstadt dann den Angriff auf den Kreml zu starten.
Auf der anderen Seite wirkte ja trotzdem die russische Staatsführung recht überrascht doch von diesem Putsch gegen die Militärführung sozusagen. Heißt das, dass Prigozhin seinerseits aber auch Mitwisser hatte, die quasi verhindert haben, dass Putin früher informiert war über dieses Vorhaben?
Also ich halte die Vermutung, dass Prigozhin von Teilen des russischen Sicherheitsapparates zumindest Signale bekommen hat, dass man ihn unterstützen würde, für nicht abwegig. Weil Prigozhin selber sagt, die Gruppe Wagner hat 25.000 Mann unter Waffen. Das kann man jetzt für übertrieben halten, das mag richtig sein, egal. Aber 25.000 Mann im Verhältnis sozusagen zu den russischen Streitkräften sind nicht viel. Mit 25.000 Mann den Versuch zu unternehmen, 2 Oblaste zu besetzen, zu halten und dann auch noch nach Moskau vorzustoßen, ist ein ziemliches Himmelfahrtskommando, das man nicht macht, wenn man nicht den Eindruck hat oder den Eindruck vermittelt bekommt, man würde Unterstützer finden in dieser Aktion. Also von daher glaube ich ja, dass Prigozhin dazu ermutigt wurde, das so zu tun, wie er es gemacht hat, weil sich ihm immer mehr Teile, wie gesagt, des russischen Sicherheitsapparates anschließen würden. Und gleichzeitig dürfen Sie nicht vergessen, was ich einleitend gesagt habe, die Gruppe Wagner ist Teil des russischen Militärgeheimdienstes. Also von daher, Informationen müssen vorgelegen haben.
Oberflächlich betrachtet oder eigentlich sogar faktisch gab es ja relativ wenig Widerstand und Prigozhin konnte relativ gut durchmarschieren bis vermutlich 200 Kilometer vor Moskau etwa. Wie erklären Sie sich dieses Verhalten? Also auch, dass die Armee recht wenig Widerstand geleistet hat. Hat die Armee irgendwie das Vertrauen in Putin verloren?
Ich weiß nicht, ob die Armee das Vertrauen in Putin verloren hat, aber zumindest hat sie sich in diesem Konflikt neutral verhalten. Es hat anscheinend, so viel wir wissen, keinen Befehl zum Eingreifen gegeben, der verweigert wurde. Also die Frage, die sich stellt, ist sozusagen, wie war die Befehlskette? Warum ist die russische Armee nicht stärker involviert worden? Ich habe gesagt, es gab Kämpfe, es gab den Versuch, diesen Konvoi aufzuhalten. Die sind gescheitert mit für die russische Luftwaffe einem doch erheblichen Blutzoll mit 13 toten Piloten. Aber mehr Aktionen gab es nicht. Der Versuch, diese Kolonne nach Moskau aufzuhalten, erfolgte ja durch Zivilisten im Prinzip der Moskauer Stadtverwaltung. Also Lkw-Fahrer, die versucht haben, diese Autobahn, also diese M4, auf der sich dieser Konvoi bewegte, zu sperren. Menschen, die einen Bagger sozusagen dahin gefahren haben, um die Autobahn aufzureißen. Das Ganze zeigt letzten Endes, dass die innere Sicherheit in Russland nicht besonders gegeben ist. Also dass man momentan nicht in der Lage ist, im Inneren für Sicherheit zu sorgen und die Hauptstadt zu beschützen.
Sprechen wir über, was das Ganze jetzt für Russland bedeutet und für die Machthaber in Russland. Erst die Fernsehansprache von Putin, in dem er die Meuterei verurteilt hat. Wenige Stunden später dann garantiert er Straffreiheit für Prigozhin und seine Anhänger. Jetzt am Montag dann wieder eine Rolle rückwärts. Es wird doch Strafen geben. Wie bewerten Sie das?
Also ich glaube, diese ganze Meuterei hat gezeigt, dass die Fundamente dieses Systems Putin Risse zeigen. Putin war nicht in der Lage, schnell zu reagieren. Er hat 12 Stunden lang überhaupt nichts gesagt zu diesem ganzen Vorfall. Er kommt raus mit einer sehr dramatischen Rede und endet sozusagen dann abends mit einer Vereinbarung, wo die wesentlichen Teile seiner sehr dramatischen Rede wieder zurückgenommen werden mussten. Ich glaube, das zeigt, dass die Macht von Putin am Erodieren ist. Die kurze Ansprache am Montagabend, in der er letzten Endes die Amnestie für Prigozhin wieder zurücknimmt, ist Teil des Versuches, seine Macht wieder zu konsolidieren. Ob ihm das gelingen wird oder nicht, das werden die nächsten Tage und Monate zeigen. Es ist zum Beispiel auch interessant, dass obwohl diese Rede von Putin am Samstagmorgen so drastisch war und er von Verrätern redet, die sozusagen ihrer gerechten Strafe zugefügt wurden, bereits am Montag eine intensive Diskussion unter den politischen Eliten in Moskau stattfindet, was die Zukunft der Gruppe Wagner ist. Also es ist nicht so, dass man unisono sagt, die muss jetzt verboten werden, die muss aufgelöst werden, sondern es gibt Teile, die vor allen Dingen aus dem Verteidigungsausschuss der russischen Duma kommen, die die Aktivitäten der Gruppe Wagner loben und die sozusagen das alles nur auf Prigozhin abschieben. Und es gibt dann Kreise rund um das Verteidigungsministerium, die argumentieren, dass man die Gruppe Wagner jetzt entwaffnen müsste und auflösen müsste. Also auch da zeigt sich, dass keine einheitliche Linie da ist. Und Putin wird jetzt möglicherweise versuchen, eine einheitliche Linie da reinzubringen. Ob ihm das gelingt, ist offen. Und die Frage ist sozusagen, stehen wir möglicherweise am Beginn der Erosion der Macht von Putin als Herrscher von Russland?
Sie haben es gerade schon angesprochen, ich würde trotzdem nochmal darauf zurückkommen, was jetzt die Zukunft der Gruppe Wagner sein wird. Schließlich sollte sie jetzt zum 1. Juli aufgehen in den russischen Streitkräften. Dann kam es jetzt zu dieser Meuterei. Jetzt kommt Belarus ins Spiel. Was denken Sie, was ist die Zukunft der Gruppe Wagner?
Ich glaube, das steht noch in den Sternen. Also die Vereinbarung zwischen Prigozhin und Putin lautet ja, dass diejenigen Wagner-Soldaten, wenn man sie so nennen kann, die sich nicht an der Meuterei beteiligt haben, ab dem 1.7. Teil der regulären russischen Streitkräfte werden und diejenigen Wagner-Leute, die sich an der Meuterei beteiligt haben, eine Amnestie bekommen. Und damit ist zunächst einmal offen, was mit denen, die sich an der Meuterei beteiligt haben, überhaupt passieren soll. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, es gibt überhaupt eine Diskussion in Russland über die Zukunft der Gruppe Wagner. Und wir wissen, Stand Montagabend, dass es noch keinerlei Aktivitäten in Russland gab, die Gruppe Wagner zu entwaffnen, also diejenigen, die sich an der Meuterei beteiligt haben. Und dass die Rekrutierungszentren von Wagner am Montag ihre Arbeit wieder aufgenommen haben. Jetzt gibt es Informationen, Und das basiert auf der Rede von Putin am Montagabend, in dem er sagt, entweder die Wagner-Leute gehen in die russischen Streitkräfte oder sie können nach Belarus gehen. Also das heißt, die Zukunft der Gruppe Wagner könnte eine sein, in der Prigozhin in Belarus ist, mit einigen Wagner-Soldaten und dort unter, ja, im Prinzip der Rechtsprechung von Belarus gestellt wird. Und dann wird es interessant, weil letzten Endes, wir haben es ja schon angesprochen, die Gruppe Wagner ist in der Ukraine tätig, aber sie ist vor allen Dingen in Afrika tätig. Sie erfüllt ja für diesen russischen Staat eine Rolle, dass sie russische Interessen in Afrika militärisch vertritt, ohne dass der russische Staat dort aktiv werden muss. Das würde aber zukünftig bedeuten, wenn das jetzt eine belarussische private Militärfirma wird, dass über Moskau nach Minsk die Interessen von Russland in Afrika sozusagen durch Wagner weiterhin vertreten werden, die offiziell jetzt aber eine private Militärfirma aus Belarus ist. Also von daher, es ist noch völlig unklar, was die Zukunft dieser Gruppe Wagner sein wird.
Was bedeutet das denn jetzt alles für den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine?
Also sehr konkret für die nächste Zeit erstmal gar nichts. Es gibt aber mögliche Folgen dafür. Sollte Putin in den nächsten Tagen und Monaten damit beschäftigt sein, seine Macht im Inneren wiederherzustellen? Oder sollten die Konflikte, die wir sehen konnten während dieser 36-Stunden-Meuterei zwischen Teilen des russischen Sicherheitsestablishments und generell des russischen politischen Establishments, sollten die noch stärker offen ausbrechen, dann werden natürlich viele Ressourcen im Inneren Russlands gebunden, um entweder diesen Konflikt auszufechten oder halt Putins Macht zu stabilisieren. Das könnte dazu führen, dass in der Tat die Aufmerksamkeit kurzfristig, mittelfristig von der Operationsführung in der Ukraine weggeht, was dann für die ukrainischen Streitkräfte natürlich ein Momentum schaffen könnte, indem sie im Zuge ihrer Offensive jetzt stärkere Erfolge erzielen. Der zweite Punkt ist aber, und das wird, glaube ich, so oder so passieren, der psychologische Effekt, den diese 36-Stunden-Meuterei auf die Streitkräfte in der Ukraine hat. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Das eine ist, dort sind Soldaten der Russischen Föderation, die ohnehin kaum wissen, wofür sie da kämpfen. Und um es mal sozusagen sehr vereinfacht zu sagen, an der Heimatfront bricht Chaos aus. Das wird eine negative Auswirkung haben auf die Kampfesmoral, die ohnehin schon schlecht ist, der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Und der zweite Punkt ist, da spreche ich Sie direkt an, Herr Hauptmann Lemke, das ist ja natürlich, wie Sie es wissen, Sie liegen mit Kameraden dann irgendwo im Feld und Sie sind Teil der regulären russischen Streitkräfte. Der andere gehört Wagner an, einer Firma letzten Endes, die gerade versucht hat, eine Meuterei zu machen. Inwieweit können Sie sich eigentlich gegenseitig noch vertrauen in dieser Situation? Also auch hier könnten Effekte auftreten, die letzten Endes auf die Kampfesmoral und die Kampfkraft der russischen Streitkräfte in der Ukraine sich negativ auswirken.
Nicht zuletzt war der Chef dieser Firma, also gesagt hat, dass die Kriegsgründe alle Quatsch waren. Also
genau. Das ist, wie ich finde, ein sehr wichtiges psychologisches Momentum nach Russland hinein. Also jetzt ist Prigozhin nicht eine Figur, die von 80 Millionen Russen gekannt wird. Aber er ist in diesen Militärkreisen und sozusagen den Kreisen, die militäraffin sind und sich für Militär interessieren, natürlich eine sehr prominente Figur. Er war ein sehr prominenter Kritiker der Operationsführung. Dieser Mann kommt jetzt raus mit 900.000 Followern auf seinem Telegram-Kanal, der kommt jetzt raus und sagt, alle Gründe, weswegen wir in die Ukraine reingegangen sind, weswegen wir dieses Land angegriffen haben, sind erstunken und erlogen. Damit setzt er zum ersten Mal als führender Russe ein anderes Narrativ in diesem Krieg. Und das wird natürlich Auswirkungen haben. Das wird gelesen, das wird gehört, das wird von einigen Leuten sozusagen, das bringt einige Leute sicherlich zum Nachdenken. Und das ist natürlich auch eine gefährliche Situation von Putin, wenn in diesen ganzen militäraffinen Kreisen und bei den Streitkräften nun plötzlich ein Narrativ eines Menschen da ist, der von Teilen, das muss man einfach sagen, der bei Teilen der Streitkräfte doch ein hohes Ansehen genießt.
Eine Sache möchte ich nochmal kurz darauf zurückkommen. Also Sie hatten angesprochen, dass das der Ukraine helfen kann, diese Meuterei, in dem Sinne, dass Russland im Inneren geschwächt wird und die Moral der Truppen. Aber der Wegfall der Wagner-Gruppe als, sage ich mal, militärischer Arm, als einer der militärischen Arme der Russen, das spielt keine so große Rolle, sagen Sie?
Na, ich würde dann sagen, der Wegfall ist ja schon erfolgt. Also sozusagen nach der Einnahme von Bachmut ist ja Wagner von Bachmut abgezogen worden und weit hinter die eigene Frontlinie. Sie sind nicht mehr an der Front. So. Teil der Truppe ist nach Russland zurückgegangen. Also das heißt, als entscheidender Akteur für Schlachten in der Ukraine war Wagner in den letzten Wochen ohnehin nicht präsent. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine entscheidende Auswirkung haben wird.
Vielen Dank, Herr Masala, dass Sie uns eine wissenschaftliche Perspektive auf die Vorkommnisse vom Wochenende gegeben haben. Ihnen und euch besten Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Antworten sucht, schaut gerne auf bundeswehr.de oder stellt uns eure Fragen hier in den Kommentaren bei YouTube.